werde jetzt versuchen, ein Kurzreferat zu machen zum Text Sozialreform oder Revolution und die wichtigsten Aussagen dieser programmatischen Schrift zusammenfassen. Ich werde dabei nicht chronologisch Kapitel für Kapitel vorgehen, sondern thematisch und somit mitunter Inhalte aus verschiedenen Teilen des Werks zusammenführen. Schwierigkeit beim Lesen war für mich, dass der Text ja eigentlich teilweise polemisch und rhetorisch ausgeschmückt ist, also eigentlich eher, kann man merken, sozusagen im Widerstreit der Ideen und politischen Ansätze entstand, damit dann auch Schleifen und Wiederholung hatte und ich halt erstmal gucken musste, was sind da drin wirklich die wichtigsten Thesen und Inhalte. Der Text ist eine Abrechnung mit Eduard Bernstein. Bernstein hat Texte veröffentlicht in der Zeitung Neue Zeit, die sowas wie die Theorie des Revisionismus begründeten. Es geht in diesen Texten darum, mit reformistischen Denkweisen den revolutionären wissenschaftlichen Sozialismus abzuwürgen, ihm halt den Reformismus entgegenzuhalten. Und Luxemburg hat halt eben stattdessen den Sozialismus verteidigt. So, Bernstein muss teilweise zugute gehalten werden, dass er ursprünglich Kautsky nahestehend 1917 dennoch die USPD mitgegründet hat und sich zu diesem Zeitpunkt gegen den imperialistischen Krieg ausgesprochen. Er hat sich nicht auf die Seiten der Mörder um Noske und Ebert gestellt, aber als Reformist, der er war, ist er 1920 nicht mit in die KPD, sondern wieder zur Mehrheits-SPD zurückgekehrt. Reformen und Revolution, sagt Luxemburg, sind nicht per se gegenübergestellt. Der Kampf um Reformen leitet den Klassenkampf an und arbeitet aufs Endziel der revolutionären Umwälzung hin. Die Entgegenstellung stammt vielmehr von Bernstein. Der will aus dem Mittel der Reform, um Kämpfe zu entfalten, einen Selbstzweck machen. Der aus Bewegungen einigen vielleicht ähnlich bekannte Satz, Zitat, das Endziel, was immer es sei, ist mir nichts, die Bewegung ist alles, Zitat Ende, der ist von Bernstein. Das Endziel einer sozialistischen Gesellschaft ist aber die Hauptaufgabe jeder antikapitalistischen Bewegung. Luxemburg spricht da noch von Sozialdemokratie, womit alle fortschrittlichen Strömungen gemeint sind, vom, ja, wie man heute sagen würde, der linken dem linken Teil der Sozialdemokratie über Kommunistin bis hin zu anarchistischen Strömungen. Die waren ja alle damals noch in der einen Partei, die es gab. Das war noch nicht zersplittert, 1899 oder jedenfalls nicht so wie jetzt. Und das Ziel ist aber eben, die sozialistische Gesellschaft zu schaffen. Und genau das ist halt weggeschlagen worden von Bernstein, weil Bernstein behauptet, der Sozialismus ließe sich innerhalb des Kapitalismus durch Sozialreformen einführen, ohne dass man dafür eine Revolution machen muss. Damit stellt Bernstein die Entwicklung des Kapitalismus auf den Kopf. Bernstein spricht von Anpassungsfähigkeit des Kapitalismus, der damit gesellschaftlichen Veränderungen und auch Forderungen der Arbeiterinnenklasse entgegenkäme. Und zwar durch erstens Verschwinden allgemeiner Krisen, zweitens Entwicklung des Kreditsystems und drittens Unternehmerorganisationen wie Kartelle. Bernstein will nicht die Besitzergreifung der Staatsmacht auf revolutionärem Weg, sondern schrittweise durch gesellschaftliche Kontrolle. Und Träger dieser Kontrolle wären A, Gewerkschaften und B, Genossenschaften. Das ist so aber nicht möglich, sagt Luxemburg. Luxemburg bezieht sich auf die Theorien von Marx und Engels und der daraus hervorgeleiteten Begründung des wissenschaftlichen, materialistischen Sozialismus. Und sie sagt halt, dass es sozusagen drei Faktoren gibt, die nötig sind für eine revolutionäre Entwicklung. Nämlich erstens die, wie sie sagt, wachsende Anarchie der kapitalistischen Wirtschaft, wo halt mit gemeint ist, Tendenz zu Krisen, Militarisierung und Kriegen, Kampf jedes Unternehmens, jedes Kapitals gegen das andere, wo halt die Leidtragenden die ArbeiterInnen sind und die unterdrückten Völker. Und sich eben aus dieser Tendenz des Kapitalismus notwendig, wenn eine antikapitalistische Revolution ergibt, wenn man nicht in die völlige Barbarei zurückkehren will. Die zweite Notwendigkeit ist die fortschreitende Vergesellschaftung des Produktionsprozesses, also Arbeitsteilung, große Fabriken, darin auch Möglichkeiten, Kollektivität zu erlernen, erstmal im Arbeitsalltag selber, dann aber eben gegen das Kapital. Heute könnte man sagen, globale Kommunikationsmöglichkeiten sind auch ein Faktor von Vergesellschaftung, der sich dann auch gegen das Kapital drehen lässt. Und als drittes eben die wachsende Organisation und Herausbildung von Klassenbewusstsein und Formung des subjektiven Faktors, der die Revolution machen kann. Was Bernstein jetzt tut, ist, dass der den ersten Punkt weghaut, dass er sozusagen meint, dass der Kapitalismus wäre stabil und damit werden die Produktionsverhältnisse und Produktivkräfte im Einklang. Der Sozialismus wäre nicht mehr objektiv notwendig, sondern die Bourgeoisie selber könnte Vergesellschaftung durchführen. Und subjektiv ist dann damit eben der Sozialismus nicht mehr ein Ziel einer gesellschaftlichen Praxis, sondern eine ferne Utopie, ein unerreichbares Ziel, weil in Wirklichkeit alles Schritt für Schritt in Reformen vor sich ginge. Das Ganze ist dann eben keine Zuspitzung von Widersprüchen, sondern ein Retten des Kapitalismus vor dem Untergang, sagt Luxemburg. Ich habe jetzt ausgearbeitet und sehe aber gerade, es ist ein bisschen viel. Ich wollte eigentlich auf die vermeintlichen Anpassungsmittel des Kapitalismus eingehen, nämlich auf das Kreditwesen und das Finanzkapital und dann auch auf Unternehmerverbände und Kartellorganisationen. Ich gehe aber mal davon aus, dass hier wahrscheinlich niemand glaubt, dass mit diesen Mitteln der Kapitalismus seinen Charakter aufgibt oder sich anpassen würde an Forderungen der ArbeiterInnen. Dementsprechend, glaube ich, lasse ich das jetzt mal. Können wir gerne in der Diskussion dann später noch darauf eingehen. Sondern ich möchte dann gleich weitermachen bei den Problematiken von Genossenschaften und Gewerkschaften als Träger potenzieller Veränderung. Beides gibt es ja heute noch, auch in der linken Bewegung und hat halt bestimmte Aufgaben und kann bestimmte Sachen aber eben auch nicht machen. Und am Schluss dann auf ein paar Eckpunkte kommen, die Luxemburg benennt und für eine revolutionäre Politik als notwendig sieht. Ist das okay, wenn ich so weitermache? Dann komme ich jetzt als nächstes zu den Gewerkschaften. Die haben im Kapitalismus die Funktionen, den Verkauf der Ware Arbeitskraft nach ihrem Marktpreis zu regeln. Handlungsweisen der Gewerkschaften, Möglichkeiten, die eine Gewerkschaft hat, sind durch das kapitalistische Lohngesetz begrenzt. Nach Marx ist ja der Wert der Ware Arbeitskraft ergibt sich aus einer Wertsteigerung, die dem bearbeiteten Vorprodukt oder der Dienstleistung zugeführt wird. Also zum Beispiel, dass halt aus Rohstoffen ein Produkt gemacht wird, was eine Maschine, ein Gegenstand, der verkauft werden kann, ist ja völlig richtig, natürlich. Und für etwas, was halt mehr ist, als das, was zugeführt wurde und daraus ergibt sich der Lohn und aus der Differenz, die noch bleibt, der Profit für den Unternehmer. Genau, das begrenzt aber sozusagen innerkapitalistisch gedacht den Rahmen, den sogenannten Umverteilungsspielraum oder wie auch immer, wo eine Gewerkschaft arbeiten kann. Das beeinflusst, wenn die Möglichkeiten von Gewerkschaften durch Nachfrage nach Arbeitskraft und durch Freisetzung weiterer Arbeitskräfte, wo Luxemburg dann sagt, Proletarisierung des Mittelstandes ist da ein Punkt und natürlich auch eine industrielle Reservearmee durch strukturelle Arbeitslosigkeit oder Migration, wenn halt eben mehr Arbeitskräfte da sind und einen Job brauchen. Produktivität, Lohnstückkosten, Senkung Akkordarbeit, die billiger ist zum Beispiel als spezialisierte Handarbeit, drückt das wieder, macht die Umverteilungsspielräume auch wieder kleiner. Und der Punkt ist eben, sagt Luxemburg, das sind alles Faktoren, die einwirken auf das, was eine Gewerkschaft machen kann und auf die Gewerkschaft selber aber keinen Einfluss hat. So, was meint denn Bernstein? Wie glaubt Bernstein, dass Gewerkschaften sozusagen den Entwicklungsgang des Kapitalismus harmonisieren könnten? Und zwar will er, dass Gewerkschaften sich in technische Abläufe einmischen und Warenpreise und Dienstleistungspreise beeinflussen. Zur Einmischung in technische Abläufe sagt Luxemburg, dass das schwierig ist, weil Gewerkschaften ja mal konkret in Bezug auf Betriebe wirken. Innovationen, die Lage der Arbeiter in den konkreten Betrieben oft verschlechtern, die menschliche Arbeitskraft weniger wert wird. Und findet das aber problematisch, wenn Gewerkschaften sich so einmischen. Das heißt, Luxemburg hat ein sehr positives Verständnis von der Produktivitätsentwicklung, vor allem auch von der technischen Entwicklung, sagt, dass das dem Gesamtinteresse der ArbeiterInnenklasse eigentlich nützt, so eine Entwicklung. Und Ansätze wie zum Beispiel Schlesischer Weberaufstand oder Trade Unionismus in England findet Luxemburg eher schwierig und dann dementsprechend auch, wenn eine Gewerkschaft sich so einsetzt, dass halt in einem Betrieb keine neuen Sachen eingeführt werden sollen. Das findet sie, ist eine Verengung von dem Blick eben auf einzelne Betriebe. Daraus kann keine progressive Entwicklung, Gestaltung der gesamten Gesellschaft kommen. Das ist ähnlich in Bezug auf die Beeinflussung von Warenpreisen und Dienstleistungspreisen, dass wir ein Kartell zusammen mit Unternehmern gegen Konsumentinnen, also wo dann halt geguckt wird, dass die Preise nicht zu sehr sinken, und gegen andere Unternehmen, die in ähnlichen Bereichen arbeiten und damit ja auch gegen deren Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Das Problem dabei ist, wenn man dann so rangeht, dann schafft man keine Klasseneinheit, sondern eher Bündnisse mit dem Kapital, und auch das geht eher höchstens im lokalen Bereich und nicht in Bezug auf den Weltmarkt. Das ist auch eine Sache, die heute teilweise noch eine Rolle spielt, muss ich mir dann teilweise auch an die eigene Nase fassen, aber auch das dann vielleicht später in der Diskussion. So, das heißt, die Tätigkeit von Gewerkschaften beschränkt sich, und das ist auch erstmal völlig okay im Kapitalismus, auf den Lohnkampf und auf die Verkürzung der Arbeitszeit. Und es ist auch wichtig, dabei mitzumachen, um sich nicht unter Wert zu verkaufen. In der Krise geraten Gewerkschaften unter Druck. Der Kapitalismus senkt Löhne, um den Fall der Profitrate zu begrenzen. Folge: bloße Verteilungskämpfe des bislang errungenen. Sisyphus-Arbeit kennen alle. Kaum ist ein Tarifvertrag mal fertig und man meint, man hat erstmal ein paar Jahre Ruhe. Schon kommt der nächste Angriff von oben, soll Produktion ausgelagert werden, irgendwas verändert, Abteilung neu zusammengesetzt, kämpferische Kollegen entlassen oder wie auch immer. Man muss also immer wieder sich neu organisieren und von unten anfangen. Ergibt sich sozusagen logisch aus den Verhältnissen, wo wir leben und in denen wir kämpfen. Dementsprechend ähnlich ist das, aber genauso wie beim Kampf um Demokratie, um Erhalt von legalen Spielräumen, Ausdrucksmöglichkeiten, ein Punkt der Erziehung, der Herausbildung des Proletariats, was in den legalen Kämpfen und in den gewerkschaftlichen Kämpfen zu sich selber kommt, Initiative ergreift und damit auch Möglichkeiten entwickelt, die es braucht, um irgendwann die politische Macht zu ergreifen. Wichtig ist aber zu unterscheiden zwischen den verschiedenen Ebenen. Die politische Umwälzung braucht einen anderen Träger, und das kann halt eben nicht die Gewerkschaft sein, und der heutige Staat ist auch kein neutraler Vermittler, sagt Luxemburg, sondern eben ein kapitalistischer Klassenstaat. Damit klappt das eben nicht, was Bernstein den Gewerkschaften zuschreibt. Ähnlich in Bezug auf Genossenschaften. Das können Produktions- oder Konsumgenossenschaften sein. Produktionsgenossenschaften bzw. Kollektivbetriebe heute sind schon mal in ihrer Funktion daher widersprüchlich, weil die Produktion selber ein Gemeinschaftsbesitz ist, also sozialisiert wird, aber die Ware kapitalistisch auf dem Markt ausgetauscht, muss verkauft werden, was man im Kollektiv herstellt, wenn es jetzt nicht Subsistenz ist. Das heißt, man ist in Konkurrenz mit normalen Betrieben, führt also zum Zwang, die Produktion nach den Regeln des Kapitals zu führen, also auch selber die Arbeitszeiten zu intensivieren oder zu verlängern oder zu verkürzen, je nachdem, wie es nach Marktbedürfnissen läuft und nicht nach den Bedürfnissen der Beschäftigten. Man wird zu Ausbeutern gegen sich selber oder kann nicht mit konkurrieren und die Genossenschaft löst sich auf. Alles nichts Neues, sondern schon vor 120 Jahren von Luxemburg erkannt. Vermeintlicher Ausweg, den damals auch schon bestimmte Betriebe geschafft haben, war, sich einen lokal begrenzten Absatzmarkt zu suchen, wo künstlich die Gesetze der Konkurrenz entzogen sind. Sowas läuft ja teilweise unter Begriffen wie solidarische Ökonomie heute. Da hat dann eben das Kollektiv einen festen Kreis von Konsumenten und Konsumentinnen, von Leuten, die Waren abnehmen, und die zahlen dann vielleicht auch ein bisschen mehr. Der Tendenz nach sind solche Sachen Konsumvereine. Luxemburg sagt, dass auch das im günstigsten Fall auf einer lokalen Ebene klappt und bei Produkten des täglichen Bedarfs, also Lebensmitteln, und kein allgemeingültiges Modell für die Umwälzung der Wirtschaft darstellen kann, also vor allem bei Industriegütern oder Sachen, die weiterverarbeitet werden müssen oder eben die international verbreitet werden, die sind davon von so Möglichkeiten ausgeschlossen, sondern im Gegenteil werden die Produktionsgenossenschaften dann zu Anhängseln von den Konsumgenossenschaften oder Konsumvereinen, weil die im Prinzip ja bestimmen und sagen, was sie brauchen, und nicht die Arbeiter und Arbeiterinnen, die die Dinge herstellen. Das wäre dann also, wenn die Arbeiter dann aber wieder den Kampf übernehmen oder sagen, nee, wir wollen aber bestimmen, dann letzten Endes ein Kampf von Produktionsbeschäftigten gegen Handelskapital oder gegen Handelsvereinigungen und nicht gegen das Kapital als Ganzes. Dementsprechend auch wieder höchstens ein Randbereich, und nichts, womit man die Gesellschaft umwälzen kann. Nun dann zum letzten Teil, den ich wichtig finde aus dem Buch, wo sie in verschiedenen Kapiteln im zweiten Teil eingeht auf Grundlagen revolutionärer Politik. Und zwar stellt Luxemburg sich die Revolution als eine Massenbewegung vor. Ziel ist nicht die bessere Umverteilung, sondern die Aufhebung der Warenproduktion selbst. Im gewerkschaftlichen und demokratischen Tageskampf, also Teilbereichskampf würden wir hier auch sagen, gelangt das Proletariat zur Überzeugung der Unmöglichkeit, seine Lage allein durch diesen Kampf umzugestalten, stößt an Systemgrenzen. Das heißt, die Unvermeidlichkeit, letztlich die Machtmittel zu ergreifen und selber zu bestimmen, wo es lang geht. Nur so kommt man aus einer permanenten Defensive raus und kann auch Repression was entgegensetzen. Es gibt eine Tendenz der kapitalistischen Gesellschaft selber zum Zusammenbruch, die sich innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft nicht aufheben lässt. Es ist wichtig, das Bewusstsein des Proletariats zu sozialisieren, kollektives Denken und Handeln zu erlernen und sich als Klasse zu organisieren. Auch in den Tageskämpfen geht das Ziel der Umwälzung als Leitstern voraus, sagt Luxemburg. Was bedeutet das halt mit reinzudenken, wogegen halt der Revisionismus dazu neigt, davon loszulassen. Da gibt es dann ein schönes Zitat, wo Luxemburg sagt, dass ja, das im Prinzip dahin gehen würde, dass gedacht wird halt, dass von den Reformisten, dass der Kapitalismus immer demokratischer wird. Und wenn er das dann halt doch nicht tut, dann wird von dem Ziel losgelassen. Da gibt es ein Abschwören, um den Zitat zu Tode erschrockenen Liberalismus wieder aus dem Mauseloche der Reaktion hervorzulocken. Zitat Ende. Also sprich, wenn wir jetzt aufhören, so Veranstaltungen wie hier zu machen, dann weiß ich nicht, wird in die Media links unten wieder erlaubt. Das ist natürlich Quatsch, indem man vor der Repression zurückweicht. Da kriegt man nicht aus Nettigkeit vom Liberalismus irgendwelche Möglichkeiten geschenkt. Luxemburg betont die Wichtigkeit des Kampfes gegen Militarismus, weil die aufsteigende Tendenz in militärgestützter Weltpolitik und eine absteigende Tendenz von bürgerlicher Demokratie sich gegenseitig bedingen und ja, die bürgerliche Gesellschaft im Kriegsfall offen nationalistisch wird und eben ja, die Arbeiter der unterschiedlichen Länder gegeneinander gehetzt werden. Das, da geht dann nachher der Genosse ja auch nochmal drauf ein, auf die Kriegsfrage. Letztlich bleibt paradoxerweise, sagt sie, die sozialistische Arbeiterbewegung als einzige Stütze der Demokratie übrig, was sie als eine Tagesaufgabe in nicht-revolutionären Zeiten sieht, um legale Möglichkeiten zu haben, da drin zu lernen. Parlamentsbeteiligung als Bühne findet sie ja auch richtig. Die SPD hat es ja genutzt, offensiv genutzt, die Situation, in der auch diese Schrift entstand. Das war ja kurz nachdem die Sozialistengesetze wieder aufgehoben waren, 1899. Und auch zu denen wäre ja zu sagen, dass im Gegensatz zu heute die SPD konnte Parlamentsabgeordnete haben im Reichstag, aber alles andere, das gesamte Parteileben war ihr verboten. Sie sagt, Reform und Revolution wären nicht verschiedene Methoden, die man sich aussuchen kann nach Belieben, so wie man kalte oder heiße Würstchen kauft oder vegane oder so ähnlich, sondern es sind verschiedene Momente in der Entwicklung der Klassengesellschaft, die einander bedingen, wie eben auch ausschließen. Einfaches Beispiel, die Revolution ist das Moment der Umwälzung, Ersetzung der einen Klassenmacht durch die andere und Reform werden dann Folgen, also zum Beispiel eine neue Verfassung zu beschließen und auf deren Grundlage neue Gesetze. Kapitalismus ist für Luxemburg auch formal gesehen nicht durch Gesetzesänderung abschaffbar und zwar letztlich ja auch deswegen, weil im Gesetz nirgendwo jemand dazu gezwungen wird, Lohnarbeit, Lohnsklaverei zu machen. Das Terrain des Zwangs, weswegen jemand Lohnarbeit machen muss, auch zu Scheißbedingungen, oft ist das Ökonomische. Das liegt daran, dass jemand keine Produktionsmittel besitzt und muss deswegen Lohnarbeiter, Lohnarbeiterin sein und nicht, weil es im Gesetz steht. Das ist ein wichtiger Unterschied, weil in der Feudalordnung stand ja teilweise drin, Familie sowieso ist verpflichtet, Wohnabgaben zu leisten, ist leibeigen und so weiter. Das ist eben in Bezug aufs Kapitalismus nicht so. Da gibt es halt diese Fiktion der Gleichheit vor dem Gesetz, aber es gibt natürlich nicht die Gleichheit vor den Produktionsverhältnissen. Die Erkenntnis der Notwendigkeit der Umwälzung, die gibt es nur im Zusammenhang mit einer Zuspitzung von Widersprüchen und nicht mit einer Stilllegung von Widersprüchen. Luxemburg wendet sich aber gegen den sogenannten Blanquismus, also gegen den Versuch, eine Machtergreifung in Anlehnung an Jakobiner. Da wird wohl alles sich vorgestellt, in einer Situation, die putschähnlich sein könnte, ohne eine Massenbewegung zu machen, sondern findet halt Massenbewegung sehr, sehr wichtig. Die Ansatzpunkte für solche sind halt in den ökonomischen Verhältnissen der bestehenden Gesellschaft, und ohne einen Zusammenbruch des Kapitalismus ist für Luxemburg die Revolution eben nicht machbar. Klar, die endgültige Ergreifung der Staatsgewalt kann notwendigerweise natürlich nicht in den demokratischen Spielregeln der alten Gesellschaft erfolgen, aber im Kampf um diese kann sich das Proletariat seiner geschichtlichen Aufgabe bewusst werden. Das Proletariat kann dabei aber auch nicht zu früh kommen. Auch davor wird von den Revisionisten gewarnt, wenn es zusammenbricht und ihr übernimmt jetzt die Macht, das geht doch schief. Nö, sondern sie sagt, dass in allen Situationen des Kampfes es wichtig ist, das eigene Programm anzuwenden und die Theorie sich in der Praxis erfüllt. Es kann aber schwierig sein, die Macht festzuhalten. Die muss oft mehrfach erobert werden. Das heißt, für Luxemburg ist die Revolution ein wechselvoller Prozess. Das kann Irrtümer geben, was auch in Ordnung ist, weil ja der Träger der Revolution eine Massenbewegung ist von im bestehenden System sozialisierten Menschen und die von unterschiedlichen geschichtlichen Umständen abhängig ist. Dabei sind, sagt Luxemburg, zwei Klippen zu umschiffen, nämlich einmal den Rückfall in eine Sekte, wozu sie auch die anarchistische Tendenz zählt, und andererseits der Opportunismus, wofür eben die Theorien Bernsteins ein Lehrbeispiel sind und wo Luxemburg sagt, der Opportunismus ist die größere Gefahr. So, und um diese zu umschiffen, ist halt die Theorie von Marx und Engels wichtig, eine scharfe Waffe. Und die proletarische Bewegung wird dadurch revolutionär, also politisch erfolgreich, dass sie das halt hinbekommt und als Prozess aufgefasst sich zum Durchbruch verhilft. So, damit bin ich jetzt erstmal fertig für meinen Teil.
Die Schrift Massenstreik, Partei und Gewerkschaften stammt von 1906. Sie ist deshalb wichtig, weil sie die Wechselwirkung von Klassenkampf und Organisationsentwicklung behandelt. Das ist auch wichtig für unsere Zukunft. Man sollte sie unbedingt lesen. Das ist eine Schrift, die sich sehr gut liest. Zu der Zeit gab es 3 Millionen SPD-Mitglieder und 1,2 Millionen Gewerkschaftsmitglieder. Das waren große Apparate, aber die Führungen hatten Angst, wieder verboten zu werden und haben deshalb alle Bestrebungen, die Revolution aktiv vorzubereiten, abgelehnt, abgebürstet. Der Massenstreik kam in die Diskussion durch Generalstreiks in Belgien und in Italien, und 1905 im Januar brach die russische Revolution aus. Die deutsche Arbeiterklasse war begeistert und auch die Parteiführer hielten Reden auf vielen Veranstaltungen, um die russische Arbeiterklasse zu unterstützen. Sie passten sich also der Massenstimmung an und waren, also zumindest Bebel war zum Teil auch davongerissen. Die Gewerkschaftsführung aber hatte Angst, die Kontrolle zu verlieren bei einem solchen Generalstreik oder Massenstreik, dass die Kassen leer würden und dass radikale Kräfte an die Oberfläche gespült würden, die dann die Organisation aufs Spiel setzen könnten, dass sozialdemokratische Politiker über einen Streik entscheiden statt die Gewerkschaftsführung. Also die Gewerkschaftsführung sah ihre Fälle potenziell davonschwimmen und hat deswegen auf dem Gewerkschaftstag 1905 den Massenstreik abgelehnt. Generalstreik sei Generalunsinn, war ihre Parole. Die SPD hat aber wenige Monate später auf ihrem Parteitag 1905 sich für den Massenstreik ausgesprochen, den man unter anderem eben bei der Verteidigung des Wahlrechts anwenden könne oder solle. Rosa Luxemburg war, wie gesagt, in Warschau. Warschau war ein industrielles Zentrum des Zarenreiches zu der Zeit. Floh dann nach Petersburg und diskutierte dort mit den Bolschewiki die Erfahrungen dieser Fünferrevolution. Und in der Broschüre Massenstreikpartei und Gewerkschaften, die sie anschließend schreibt, analysiert sie eben diese Fünferrevolution und versucht, allgemeingültige Lehren daraus zu ziehen. Die wichtigsten Punkte versuche ich jetzt darzustellen. Massenstreiks entstehen spontan aus sozialen, politischen Bedingungen und aufgrund der Repression, als Antwort auf die Repression. Sie sind von einem großen Idealismus getragen, der die Leute zu Entbehrungen auch bereit macht und ohne Streikgeld natürlich streiken lässt. Die Gewerkschaften könnten so eine Massenbewegung ohnehin so einen Streik gar nicht bezahlen. Der Massenstreik kann nicht beschlossen oder verboten werden, weil er eben eine elementare Bewegung ist. Dazu lese ich ein Zitat vor. Aufgrund der Entschlossenheit einer Parteileitung und der Parteidisziplin der sozialdemokratischen Arbeiterschaft kann man wohl eine einmalige kurze Demonstration veranstalten, wie der schwedische Massenstreik oder die jüngsten österreichischen oder auch der Hamburger Massenstreik vom 17. Januar. Diese Demonstrationen unterscheiden sich aber von einer wirklichen Periode revolutionärer Massenstreiks genauso, wie sich die bekannten Flottendemonstrationen in fremden Häfen bei gespannten diplomatischen Beziehungen von einem Seekrieg unterscheiden. Freilich fallen auch während der Revolution die Massenstreiks nicht ganz vom Himmel. Sie müssen so oder anders von den Arbeitern gemacht werden. Der Entschluss und Beschluss der Arbeiterschaft spielt auch dabei eine Rolle. Und zwar kommt die Initiative sowie die weitere Leitung natürlich dem organisierten und aufgeklärtesten sozialdemokratischen Kern des Proletariats zu. Hier sieht man, dass sie die Partei, die eben in dieser Zeit die Sozialdemokratische Partei, als Teil der Massenbewegung, als Teil der Klassenbewegung, Teil der Klasse begreift, die im Kampf wächst und deren Aufgabe ist, den politischen Weg und die Taktik zu klären und den Massen klarzumachen und weniger jetzt in technischen Vorbereitungen besteht. Neue Schichten werden ständig in die Massenbewegung hineingerissen, die vorher noch nicht politisiert waren. Es finden sprunghafte Lernprozesse statt, die nicht durch jahrzehntelange Schulungen und Flugblattaktionen hätten erreicht werden können. Einen Erfolg kann es nur geben, wenn die Mehrheit der Klasse von der Bewegung ergriffen wird. Ist auch die Sozialdemokratie als organisierter Kern der Arbeiterklasse die führende Fördertruppe des gesamten arbeitenden Volkes? Und fließt auch die politische Klarheit, die Kraft, die Einheit der Arbeiterbewegung gerade aus dieser Organisation, so darf doch die Klassenbewegung des Proletariats niemals als Bewegung der organisierten Minderheit aufgefasst werden. Jeder wirkliche große Klassenkampf muss auf der Unterstützung und Mitwirkung der breitesten Massen beruhen. Und eine Strategie des Klassenkampfes, die nicht mit dieser Mitwirkung rechnete, die bloß auf die hübsch ausgeführten Märsche des kasernierten kleinen Teils des Proletariats zugeschnitten wäre, ist im Voraus zum kläglichen Fiasko verurteilt. Sie stellt dar, wie politische Streiks in ökonomische Streiks umgeschlagen sind in der Russischen Revolution, wie sie niedergeschlagen werden und wieder aufflammen andernorts, wie die Aktionen sich steigern, letztendlich bis zum Generalstreik. Die politische und gewerkschaftliche Organisation entsteht im Kampf. Das ist ohnehin ihre zentrale These. Die anscheinend chaotischen Streiks und die desorganisierte revolutionäre Aktion nach dem Januar-Generalstreik wird zum Ausgangspunkt einer fieberhaften Organisationsarbeit. Madame Geschichte dreht den bürokratischen Schablonenmenschen, die an den Toren des deutschen Gewerkschaftsglücks grimmige Wacht halten, von weitem lachend eine Nase. Die festen Organisationen, die als unbedingte Voraussetzung für einen eventuellen Versuch zu einem eventuellen deutschen Massenstreik im Voraus wie eine uneinnehmbare Festung umschanzt werden sollen, diese Organisationen werden in Russland gerade umgekehrt aus dem Massenstreik geboren. Und die steife, mechanisch-bürokratische Auffassung will den Kampf nur als Produkt der Organisation auf einer gewissen Höhe ihrer Stärke gelten lassen. Die lebendige, dialektische Entwicklung lässt umgekehrt die Organisation als ein Produkt des Kampfes entstehen. Soweit Rosa Luxemburg. Die beschriebenen sprunghaften Lernprozesse fand natürlich auch die SPD-Führung nicht so gut und sie ruderte 1906 dann zurück, als die russische Revolution niedergeschlagen war und räumte den Gewerkschaften ein Vetorecht vor einem eventuellen Generalstreik oder Massenstreik ein. Luxemburg propagierte weiterhin die Massenstreiks und war eine gefragte Rednerin auf vielen Veranstaltungen der Partei und drängte den Parteivorstand zu mehr Aktivität, was sie auch als Vorbereitung des Proletariats für Widerstandsmaßnahmen wegen des drohenden Krieges verstand. 1910 kam es zu Massenprotesten anlässlich des preußischen Wahlrechts, die sich mit wirtschaftlichen Streiks verbunden haben. und Gliederungen der Partei und der Gewerkschaften forderten den Massenstreik. Die Führung lehnte es aber ab und lässt die Bewegung auslaufen, weil die Wahl 1912 bevorsteht und sie nicht zu radikal erscheinen wollen. Sozialdemokraten und Gewerkschaften hatten sich schrittweise ins System integriert. Es gab 100.000 Ehrenamtliche, die tätig waren in den Sozialversicherungen, Gewerbegerichten, Arbeitsnachweisen, Parlamentsgremien und so weiter. Rund 1912 gab es 12.000 Tarifverträge. Alle diese Tarifverträge mussten entworfen, verhandelt, abgeschlossen und überwacht werden. Ein Widerstand gegen den Krieg hätte den Bruch mit diesem Integrationsprozess bedeutet. Und dazu kommen wir dann jetzt. Genau.
Der Text, den wir kurz vorstellen wollen, Krise der Sozialdemokratie. Die Genossen hatte schon angekündigt, dass es 1916 veröffentlicht worden ist, illegal in der Juniorsbroschüre. Ich beziehe mich erst hier auf die ersten beiden Kapitel. Es gibt noch mehr Kapitel, unter anderem auch nochmal zum deutschen Imperialismus und seinen Zielen im Osmanischen Reich damals. Wie gesagt, ich nehme so die ersten beiden Teile, weil sie sich wirklich mit der Sozialdemokratie auseinandersetzen. Rosa Luxemburg versucht in dieser Broschüre, die bis dahin doch eher bis dahin beispiellosen und opportunistischen Wechsel der Führungskader der SPD im Reichstag in das Lager der Kriegszustimmung, in das Lager der Ja-Sager zum Krieg im Namen des Vaterlandes zu beschreiben, herzuleiten und letztendlich auch für sich zu begreifen. Und deswegen ist der Text für mich oder kam er für mich auch eher so vor wie ein Text zur aktuellen oder damals aktuellen Lage, weniger als Theorietext, wie er vielleicht jetzt im Kontext mit Bernstein entstanden ist, also der eine tiefgreifende theoretische Auseinandersetzung sucht. Der Ausgangspunkt des Textes ist eben, und das haben wir jetzt schon ein bisschen anklingen gehört, ist, dass bis 1914 die Sozialdemokratie als eine der stärksten, oder die deutsche Sozialdemokratie als eine der stärksten und tonangebenden Parteien in der Zweiten Internationale eigentlich immer in den offiziellen Verlautbarungen klassenkämpferische, noch immer gegen den Krieg gerichtete Parolen und Texte veröffentlicht hat. Und es kommt dann halt zu diesem denkwürdigen Ereignis im Reichstag. Jetzt stehen wir vor der ehernen Tatsache des Krieges. Uns drohen die Schrecken feindlicher Invasion. Nicht für oder gegen den Krieg haben wir uns heute zu entscheiden, sondern über die Frage für die Verteidigung des Landes der erforderlichen Mittel. Für unser Volk und seine freiheitliche Zukunft steht bei einem Sieg des russischen Despotismus, der sich mit dem Blute der Besten des eigenen Volkes befleckt hat, viel, wenn nicht alles auf dem Spiel. Das ist so ein Zitat aus der Erklärung, die die Reichstagsfraktion da abgegeben hat. Wenn man das so ein bisschen auch selbst vorliest, wird ihm da schon ein bisschen schlecht. Es geht noch weiter. Und zwar sagt die Reichstagsfraktion noch weitergehend: Wir fühlen uns dabei im Einklang mit der Internationale, die das Recht jedes Volkes auf nationale Selbstständigkeit und Selbstverteidigung jederzeit anerkannt hat. Es werden hier so zwei Positionen von der Reichstagsfraktion vertreten, die versucht Rosa Luxemburg auch in ihrem Text zu analysieren. Nämlich einmal, dass es ja um einen Kampf geht gegen etwas, nämlich hier diesen politisch rückständigen, brutalen Imperialismus des russischen Kaiserreiches. Und zweitens ganz grundsätzlich als Verteidigung für die nationale Selbstständigkeit, weil man ja von anderen Ländern angegriffen werden würde. Das widerspricht natürlich grundsätzlich allen Erklärungen, die die SPD auch bis dahin abgegeben hat und auch die Zweite Internationale. Und das scheint auch so ein bisschen zu erklären, warum Rosa Luxemburg in ihrer Broschüre so lang und ausgiebig darauf eingeht, weil es halt so ein kompletter Bruch ist mit dem, was bisher verlautbart wurde. Und natürlich sind die Positionen, die dort vertreten werden, für den Linken auch eigentlich so nicht annehmbar. Klar, da brauche ich nicht viel zu erzählen. Das Deutsche Kaiserreich ist halt hochimperialistisch zum Zeitpunkt 1914. Das ist auch einer der führenden Kräfte bei der Entfachung des Krieges. Die herrschenden Kreise und das Großkapital haben bereits Pläne, was sie mit dem Krieg verwirklichen wollen. Deutschland hat auch Kolonien und so weiter. Es ist also gar keine Ebene, auf der man sich unterhalten würde, ob da eine nationale Selbstständigkeit verteidigt werden muss. Grundsätzlich gilt ja, dass unser Verständnis, wenn wir es dann haben, für ein Recht auf nationale Selbstbestimmung immer im anti-imperialistischen Kontext, wenn es sich um ein Land oder ein Gebiet handelt, was von der imperialistischen Kraft besetzt gehalten oder angegriffen werden würde. Wichtig ist, Rosa Luxemburg darzustellen, wie die offiziellen Aussagen aus Tageszeitungen und Veröffentlichungen der Partei von dieser Entscheidung konterkariert werden und wie sie damit brechen. Wir haben jetzt von dem Genossen schon gehört, es deutet sich schon auch in früheren Entscheidungen schon an, dass eben Führungskreise der SPD und der Gewerkschaften immer weiter zurückweichen und in einen reformistischen Teil übergehen, weil sie sich das eben auch aufgebaut haben. was Rosa Luxemburg aber wichtig ist, darzustellen, wie die SPD vor einigen Jahrzehnten auch zu ähnlichen Entscheidungen Stellung genommen hat. Die zur Führung des Krieges dem Reichstag abverlangten Geldmittel können wir nicht bewilligen, weil dies ein Vertrauensvotum für die preußische Regierung wäre, die durch ihr Vorgehen im Jahre 1866 den gegenwärtigen Krieg vorbereitet hat. Hier geht es um die Kriegskredite. Achso, 1870. Das sind Aussagen von Bebel von damals und die stehen natürlich im diametralen Widerspruch zu dem, was dann 1914 verlautbart wurde. Was für mich noch interessant ist, auch aus heutiger Perspektive, ist natürlich nicht zuletzt die Demagogie und auch die Hetze, die das Einbauen in eine Rhetorik gegenüber Russland und der sozusagen der Invasionsbereitschaft und dem bösen russischen Despotismus. Wenn man auch die heutige Zeit sich anguckt, sozusagen wirkt das ja fast schon erschreckend, sozusagen, wie sich eigentlich die Erklärung auch von herrschenden Kreisen, auch von Grünen und so weiter, auch heute noch in dem ähneln. Und was für mich nochmal interessant ist, auch nochmal aus dem Text als Resümee oder aus den Textteilen, ist der Umgang. Wie geht man halt um mit einem Berufspolitikern in der Partei oder in Strömung, die letztendlich ihr eigenes Weltbild pflegen und im Grunde genommen die ganze Politik, egal wie sie dann vorher besprochen worden ist, umstülpen und damit auch eigentlich das erst möglich gemacht haben. Ich habe mich ganz kurz gehalten, ich hoffe, das war okay.